Hi, das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein. Der 21. März ist der internationale Tag gegen Rassismus. Ein weltweiter Gedenktag, der seit 60 Jahren daran erinnert, wie wichtig es ist, Ausgrenzung und Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Was bedeutet es, wegen der eigenen Hautfarbe anders wahrgenommen zu werden? Wie zeigen sich Vorurteile im Alltag und warum ist das Thema auch in der Kirche längst nicht erledigt? Darüber spreche ich heute mit Sarah Wetscherer. Sie ist Theologin, Aktivistin gegen Diskriminierung und im Ruhrgebiet zu Hause. Schon früh hat sie erfahren, wie sich's anfühlt, als Person of Color nicht selbstverständlich dazuzugehören, obwohl sie Deutsche ist. Ich freue mich auf das Gespräch und damit herzlich willkommen zu dieser Folge und herzlich willkommen dir, Sarah.
Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Sarah, wenn du hörst, internationaler Tag gegen Rassismus, was geht dir da als erstes durch den Kopf?
Das ist der 21. März und das ist Frühlingsanfang und das finde ich einfach schön, dass das beides zusammenfällt. Dass wir so ein schweres Thema damit verbinden, wenn die Sonne wieder scheint und dann können wir darüber reden. Und außerdem ist es natürlich ein wichtiges Thema. Es wird in diesen Zeiten immer wichtiger, wenn wir uns gerade die Landtagswahlen in diesem Jahr in vielen Bundesländern angucken und sehen, wie weit unsere Gesellschaft nach rechts rückt, dann müssen wir über Rassismus sprechen.
Was bedeutet es dir, dass es so einen internationalen Tag gibt?
Ich finde es wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird und dass auch viel mehr als zum Beispiel noch in meiner Kindheit auch über Rassismus geredet wird in unserer Gesellschaft. Das bedeutet mir doch sehr, sehr viel, weil es auch Teil meines Alltags ist, weil es Teil meiner Arbeit ist und ich bekomme nie so viele Anfragen zum Thema, zu Lesungen, Workshops, Seminare, Interviews wie im März.
Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, ich glaube, ich werde anders behandelt als andere?
Ach, das wusste ich schon im Kindergarten. Also wie? Im Kindergarten habe ich schon gemerkt, dass ich hatte eine beste Freundin, Katrin. Mhm. Und die hatte auch Locken, so wie du, aber eben blonde Locken. Und so kleinen Kindern werden ja drei Fragen gestellt. Wie heißt du? Sarah. Wie alt bist du? Dann zeigt man so drei Finger hoch. Weiß noch gar nicht so richtig, was das so bedeutet. Ich habe ja auch Kinder, denen wurden auch solche Fragen gestellt. Dann kommt die Frage, und gehst du schon in den Kindergarten? Und da hörten die Fragen bei Katrin auf. Und bei mir kam immer noch die Frage, und woher kommst du? Und Katrin und ich, wir kamen ja beide aus Oberhausen, aus dem Ruhrgebiet. Und ich wusste aber schon mit 3 Jahren, dass die richtige Antwort darauf ist, meine Mama kommt aus Deutschland und mein Papa kommt aus Pakistan. Also irgendwas war anders mit mir, weswegen noch eine andere Frage interessant war und wo ich gelernt habe, das ist die korrekte Antwort darauf.
Wie fandst du das als Kind?
Ach, ich glaube, als Kind hat mich das zum einen gewundert. Zum anderen habe ich das nicht so richtig einordnen können. Heute denke ich mir aus Erwachsenenperspektive, ich bin ja selber Mutter, wenn Kindern nochmal so eine extra Frage gestellt wird und Menschen eigentlich am allerliebsten dazugehören wollen, Teil von etwas sein wollen und man eigentlich noch so eine Frage kriegt, die ja auch den Subtext hat, so richtig bist du keine von uns. Dann wird dieses Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft zu sein, eigentlich nicht gestillt. Und das finde ich jetzt aus der Mutterperspektive und auch rückblickend auf mein Leben schade, dass das eigentlich von klein auf mitgegeben worden ist. So richtig Teil bist du nicht von uns, von dem großen Wir. Ja, und ein anderes Wir hatte ich ja auch nicht. Ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich war ja genauso Teil wie Katrin.
Kannst du dich an Momente erinnern, die dich verletzt haben, also wo du dich jetzt nicht nur gewundert hast, sondern die wirklich auch mit dir was gemacht haben im negativen Sinne?
Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Schulzeit und auch in der Kindergartenzeit in so gewisse Rollen gesteckt worden bin. Wir hatten in der Schule eine Schulaufführung zum Dschungelbuch. Und ich durfte mir die Rolle nicht selber aussuchen, sondern mir wurde gesagt, du spielst King Louis den Affen, weil du den am nächsten kommst. Und das ist ja, also das fand ich unfair, weil ich wollte gerne Mowgli sein. Und ich war eigentlich, glaube ich, auch die bessere Schauspielerin. Aber naja, und ich durfte es mir nicht aussuchen. Und zum anderen ist das ja auch ein koloniales Bild, dass Menschen, die nicht weiß sind, noch näher am Affen dran sind. Und dass ja schon auch eine rassistische Ideologie dahinter steckt. schwarze Menschen, Menschen of Color, also Menschen, die nicht weiß gelesen werden, Menschen, die anders gelesen werden, noch näher an die Kultur zu verorten, an die Natur zu verorten, noch näher am Tier zu verorten und eben nicht der Mensch in seiner Vollkommenheit zu sein, so ungefähr. Also wenn wir rassenideologisch daran gehen, ja. Obwohl wir heute ja wissen, es gibt keine Menschenrassen.
Du hattest den Spitznamen Mokka in der Schule und du hast dich damals auch schon unwohl damit gefühlt. Hast du dich dagegen gewehrt?
Nee, das war vor allem auch, waren das Freundinnen, die mich so genannt haben, die das irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, ja, nicht böse meinten. Und ich hatte auch keine Worte dafür, warum ich das schlimm fand, warum ich nicht so genannt werden wollte, warum ich diesen Spitznamen nicht mochte. Ich hatte so ein Störgefühl und wollte nicht so genannt werden, aber ich wusste nicht so richtig, wie ich das begründen sollte. Und deswegen habe ich lange Zeit sowas nichts gesagt. Ich habe auch zu dem Theaterstück nichts gesagt. Also ich bin nach Hause gekommen und war traurig, aber ich hatte keine Worte dafür, weil auch in meiner Kindheit hat niemand über Rassismus gesprochen. Also Rassisten, das waren die Nazis, oder? Das waren die, die man erkannt hat in Bomberjacke, Springerstiefel, Glatze. So, die waren erkennbar. Und meine Lehrerin, meine Freundinnen, das waren ja keine Rassisten. Das würde ich heute auch sagen, das waren keine Rassisten. Natürlich nicht. Aber das hatte alles mit einer rassistisch-strukturellen Prägung und Sozialisation zu tun, die da so an manchen Stellen so aufploppte, aber für die sehr wenige Menschen überhaupt Worte hatten, weil wir halt so lange in Deutschland auch nicht über Rassismus gesprochen haben. Und irgendwann war ich froh, dass ich Worte hatte.
Und ein Etikett, was du ja auch immer wieder bekommen hast und auch immer noch bekommst, ist das Etikett Migrationshintergrund. Jetzt bist du in Oberhausen geboren, du bist evangelisch getauft, du hast Abitur, du hast Ruhrpott-Dialekt. Also dann kriegst du so ein Etikett Migrationshintergrund. Was macht das mit einem?
Auch das war, es war ähnlich wie mit Mokka. So. Also Migrationshintergrund ist jetzt nicht so schlimm, wie dieser Spitzname für mich war. Aber es war auch so ein Störgefühl, weil ich konnte ja im Internet nachlesen, das ist ein Begriff, der wird verwendet für Menschen, die entweder selber oder ein oder beide Elternteile nicht in Deutschland geboren sind. Das trifft auf mich zu. Mein Vater ist in Pakistan geboren und nicht in Deutschland. Und deswegen stimmt dieser Begriff auf mich bezogen schon. Und er ist auch wichtig, um soziologische Einordnung zu machen, dass wir zum Beispiel heute sagen können, 43% aller Kinder in Deutschland in der Grundschule haben sogenannten Migrationshintergrund. Das ist ja wichtig auch, um unsere Gesellschaft im Blick zu haben. Und gleichzeitig habe ich mich aber bei mir immer gefragt, na, wo ist denn da mein Migrationshintergrund? Also ich habe echte Bergleute in meiner Familie im Ruhrgebiet, das ist relativ typisch für Menschen, die im Ruhrgebiet Familie haben. Aber auch, dass ich habe Kartoffeln gerne gegessen, ich habe Spinat gerne gegessen, ich habe Urlaub an der Nordseeküste gemacht. Bin, wie du gerade gesagt hast, ne, ich bin in Kindergarten, Grundschule, war in der Kirchengemeinde, war in der evangelischen Jugend und so. Also das war alles so deutsch, mein Leben. Und gleichzeitig hatte ich dieses Label und konnte aber auch nicht benennen, warum das jetzt irgendwie ein Störgefühl hatte, weil wenn ich jetzt wieder meine Freundin Katrin nehme, die hatte außer ihr Aussehen ein ähnliches Leben wie ich. Und bei ihr galt dieses Label nicht. Und deswegen, das hat, glaube ich, auch wieder so ein bisschen was damit zu tun mit, gehöre ich eigentlich dazu oder nicht? Das wurde zwar oft positiv hervorgehoben und trotzdem hatte es den Beigeschmack, so ganz eine von uns bist du nicht.
Lass uns mal darüber sprechen, ab wann man denn von Rassismus reden kann. Weil dieser Beigeschmack, den du gerade angesprochen hast, ne, das war ja auch schon schwierig für dich. Hast du das schon als rassistisch wahrgenommen oder ab wann würdest du sagen, okay, das ist jetzt wirklich rassistisch?
Nein, ich habe das nicht als rassistisch wahrgenommen. Ich habe das wahrgenommen als, warum markieren Leute mich eigentlich so anders? Warum kann ich nicht ganz dazugehören? Warum falle ich irgendwie auf? Und wird ja auch als Mädchen eigentlich so sozialisiert, dass man nicht so auffallen sollte. Und das hat natürlich mit meinem Äußeren schon mal gar nicht geklappt. Wenn ich irgendwo in den Raum gekommen bin, in die Kirche oder so, dann ich bin halt aufgefallen, weil ich halt in einem sehr deutsch-weißen Kontext auch groß geworden bin. Obwohl ich mitten im Ruhrgebiet war, sind ja trotzdem auch die Menschen separatisiert, also in der Kirche und so auch. Und
wann würdest du jetzt sagen, okay, da fängt Rassismus an?
Ich bin mit diesem, ich weiß, ich mache Antirassismusarbeit, aber ich bin mit diesem Wort wirklich sehr vorsichtig, weil wir so allergisch darauf reagieren. Wir wollen alle keine Rassisten sein. Und deswegen verwende ich auch eigentlich den Begriff auf Menschen bezogen so in dem Sinne nicht. Weil wir ja mit Rassismus gerade in unserem deutschen Kontext sehr viel Negatives verbinden, zu Recht aufgrund unserer Geschichte. Nun gibt es aber natürlich Rassismus und wir sind irgendwie auch rassistisch sozialisiert. Also wenn wir uns überlegen, welche Kinderbücher haben wir gelesen, wie wurden da schwarze Menschen dargestellt, welche Kinderlieder haben wir gesungen, die Mundorgel zum Beispiel, das ist so ein Liederbuch, wo sehr viel rassistische Lieder drin einfach vorkommen. Welche Filme haben wir geguckt und wie stellen wir uns, wenn wir einen Roman lesen, wie stellen wir uns die Protagonisten vor, wenn nicht die Hautfarbe benannt wird, dann stellen wir sie uns weiß vor, sondern und schwarze Menschen müssen extra benannt werden und so. Das hat ja alles was damit zu tun, und das ist nicht nur in Deutschland so, ist auch in Nigeria so, dass wir so eine Norm haben, die es weiß, das Normale, und dann gibt es so Leute, die abweichen davon. Und das würde ich sagen, oder sagt die Rassismusforschung, das ist eine rassistische Sozialisierung. Und die haben wir alle in uns. Da kann sich auch niemand von befreien. Und deswegen halte ich auch nicht so viel davon, von Schuld zu sprechen oder so, weil da sind wir alle nicht schuld dran. So hat die Welt uns geprägt. Aber das ist zum Beispiel etwas, was rassistisch ist und was ein Teil von uns allen ist. Und das ist total beschämend, weil wir so nicht sein wollen. Und Rassismus, das hat was mit Vorurteilen zu tun, die auf dieser Sozialisierung beruhen. Und wenn die zusammenkommen, dann mit einem Machtmissbrauch. Wer bekommt eine Wohnung? Wer bekommt einen Job? Wer bekommt eine Gymnasialempfehlung? Wer wird freitagsabends in den Club gelassen und wer nicht? Und darüber gibt es faktische Datenlagen in Deutschland. Es ist belegt, wer öfter Wohnungen bekommt und wer nicht, mit deutschen Namen, mit weißem Erscheinungsbild und so weiter. Das ist alles belegbar. Und wenn das beides, diese Vorurteile, dieser Machtmissbrauch und eine Idee von wir und die anderen, wenn das so zusammenkommt, dann kann man von Rassismus sprechen. Und das muss nicht mal böse gemeint sein.
Nicht böse gemeint sind ja oft auch so diese vermeintlichen Komplimente. Ach, du hast so schöne Haare, du hast so schöne Haut. Ach, die Schwarzen, die können doch alle gut tanzen. Was lösen solche Sätze in dir aus und warum sind solche Sätze vielleicht problematisch, auch wenn sie eigentlich nett gemeint sind und keiner rassistisch sein wollte vielleicht in dem Moment?
Also ich habe ja auch schöne Haare, ne?
Definitiv.
Und das ist zum Beispiel was ich auch, das kann ich gut annehmen. Wenn mir jemand sagt, du hast schöne Haare, du hast einen schönen Hautton, das kann ich auch gut annehmen. Das konnte ich natürlich nicht immer so. Und das hat auch was mit dieser Idee von, du bist anders. Also wenn ich zum Beispiel in Friseurläden gehe, dann gibt es ganz oft eine Reaktion von Friseuren, dass sie sagen, oh Gott, ja, also, wie soll ich das denn jetzt schneiden? Also so ein, oh mein Gott, hoffentlich will sie nicht von mir die Haare geschnitten kriegen. So, wie soll ich das hinkriegen? So, also das kenne ich schon so. Oder Friseurinnen betonen dann extra irgendwie, wie schön die sind oder so. Das ist natürlich auch wieder ein Othering, sagt man, ein zu einer anderen machen. Und gleichzeitig sind es ja auch Komplimente. Und die kann ich schon auch annehmen. Und ja, und dennoch dieses, du bist irgendwie anders und so, das schwingt halt immer mit. Aber ich stehe, glaube ich, heute an einem Punkt, wo ich auch sagen kann, ja, das hat diese Geschichte auch und deswegen falle ich auf, wegen der Haare, wegen dem Äußeren, das wird in Komplimenten verpackt. Aber es wäre ja auch traurig, wenn ich den Leuten sagen würde, du, das meinst du gar nicht so. Sondern ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das auch gut annehmen kann und dass ich mich auch über Komplimente freue.
Du erlebst aber auch in deinem Alltag Situationen, die nicht unbedingt Komplimente sind. Ich erinnere mich an eine Situation, da bist du zum Arzt gegangen, zur Hautkrebsvorsorge. Was ist da passiert?
Hautkrebs-Screening muss man ja machen ab einem gewissen Alter, dachte ich so, jetzt mache ich das auch mal. Und hatte vorher schon gerade bei Hautärzten unglückliche Situationen und habe den dann extra gewechselt, den Hautarzt, und bin zum Hautarzt und wollte so ein Screening machen. Und das war eine ganz merkwürdige Situation, weil der hat das eigentlich gar nicht durchgeführt, sondern hat mich angeguckt. Also man muss sich dann ja auch ausziehen, ist sowieso als Frau irgendwie schon, weiß nicht so richtig, was passiert jetzt hier und so. Und dann guckt er mich nur an und nimmt gar kein Gerät und sagt, also Sie haben keinen Hautkrebs, da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen bei Ihrem Hautton, das ist ja total unwahrscheinlich. Sie können sich wieder anziehen, also da ist nichts. Also ich wurde überhaupt nicht wirklich behandelt. Trotzdem wurde das vielleicht abgerechnet. Mhm. Das kann man ja nur alle 2 Jahre machen als Kassenpatientin und so weiter. Und es war auch einfach ein, nee, das kommt nicht vor. Und das stimmt medizinisch einfach nicht. Also ich bin dem dann auch auf die Spur gegangen. Natürlich haben Menschen mit einem dunkleren Hautton weniger, also da kommt weniger Hautkrebs vor, aber an anderen Stellen kommt Hautkrebs vor, wo man nachgucken muss. Zum Beispiel so Übergang von Handinnenflächen und Fußinnenflächen und so. Also so. Und auch Hautveränderungen sehen natürlich anders aus bei dunklerer Haut als bei heller Haut und so. Und da denke ich mir aber, ein Hautarzt muss sowas wissen. Das muss ich ja nicht selber nachrecherchieren. In einer Gesellschaft, in der 1/4 aller Menschen Migrationshintergrund haben, sollte das doch eigentlich medizinischer Standard sein.
Wir haben uns ja gerade schon drüber unterhalten, dass Rassismus eben oft nicht mit einem Vorurteil von Einzelnen zusammenhängt, sondern ein strukturelles Problem ist. Und du hast für dich ja auch die Erfahrung gemacht, dass du mit diesen Denkmustern ja auch aufgewachsen bist und die auch in dir trägst. Mhm. Und besonders hast du das in Tansania gemerkt, da warst du nach dem Abitur für ein Jahr. Was hast denn du dort über dich selbst gelernt?
Ich habe erstmal schon bei dem Auswahlseminar bei der Vereinten Evangelischen Mission, wo ich heute auch arbeite, also ich bin irgendwann dahin wieder zurückgekommen, bei denen habe ich dieses FSJ gemacht und bei dem Auswahlseminar wollte ich unbedingt nach Namibia. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ich glaube, wir hatten irgendwie eine afrikanische Gemeinde, so die ich kannte. Da kamen Leute aus Namibia und irgendwie wollte ich da gerne hin. Und dann sagte man mir, da kannst du nicht hingehen, weil da können wir dich nicht vor Rassismus schützen. Ich war 19 Jahre alt und das war das, oder 18. Es war das erste Mal, dass jemand das Wort Rassismus überhaupt auf mich bezogen hatte. Weil vorher hatte ich ja gelernt, Rassisten, das sind die Nazis, das sind die Rechtsradikalen und so. Warum sollen die denn jetzt in Namibia sein? Und dann habe ich mich mit Kolonialgeschichte auseinandergesetzt und bin dann eben nach Tansania gekommen. Aber das war schon so ein Aha-Moment. Okay, das hat wohl irgendwas mit mir zu tun. Dieses Störgefühl hatte ich auch schon im Geschichtsunterricht, als wir von den Nazis gesprochen haben. Und ich mich immer gefragt habe, hätte ich auch Angst haben müssen vor denen oder gehörte ich da zum großen Wir? Aber auch das wurde nicht im Geschichtsunterricht irgendwie besprochen, weil auch mein Lehrer hatte, glaube ich, keine Worte dafür. Und dann bin ich nach Tansania gekommen, auch deutsche Kolonialgeschichte, und habe mich mehr mit Kolonialgeschichte auseinandergesetzt und habe dort die Erfahrung gemacht, dass ich auch nicht als Deutsche gelesen worden bin. Also ich kam dorthin und dann werden europäische Freiwillige, die wurden dann oft Mzungu genannt, das Swahili und das Weißer oder Europäerin. Und ich wurde Nusu Nusu genannt, halb-halb. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ist ein bisschen wie der Begriff Mischling. Dann denken Menschen dann eher so, okay, es gibt Menschenrassen und ich bin eine Mischung daraus, was ja schon auch eine rassistische Konnotation hat, weil es gibt keine Menschenrassen, also kann es auch keine Mischlingsmenschen geben, wie Mischlingshunde. Also gibt es auch keine Nusu Nusu, halb-halb. Und trotzdem wurde das da verwandt, nicht um mich halb zu einer anderen zu machen, sondern um mich halb zu einem Teil von ihnen sozusagen zu machen. Obwohl ich ja gar keine tansanische Herkunft in meiner Familie habe. Und gleichzeitig habe ich da halt gemerkt, okay, dieses Phänomen, ich werde nicht Deutsch gelesen, das ist ja nicht nur in Deutschland so. Das scheint ja irgendwie überall so zu sein. Mhm. Und auch in Pakistan wäre ich die Deutsche. Und ich habe ja keinen Ort, wo ich nicht einfach zu dem großen Wir so gehöre. Das erste Mal habe ich das in meiner Arbeit in Südafrika erfahren, dass da Menschen gesagt haben, du bist eine von uns, du bist eine Person of Color. Und da gehören wir alle zusammen. Und das war eine total schöne Erfahrung.
Was bedeutet dir denn, diesen Begriff für dich gefunden zu haben, Person of Color?
Es ist für sehr viele Menschen ein sehr sperriger Begriff, weil es keinen deutschen Begriff gibt, sozusagen, weil farbig hat in der deutschen Sprache eine rassistische Kolonialgeschichte, ist halt nicht, und wer ist eigentlich farbig? Also, weiß ich nicht, wenn ich mit meinem Mann in der Sonne bin, der ist weiß, der wird viel schneller rot als ich, also der ist in vielen Momenten viel farbiger als ich, so. Und der Begriff Person of Color war dann nach dem Begriff Migrationshintergrund, nach dem Begriff Mischling, nach dem Begriff farbig, so der erste Begriff, wo ich dachte, ja, das beschreibt's eigentlich ganz gut, weil ich bin ja nicht deutsch, ich bin nicht halbdeutsch, ich bin nicht Mischling, aber ich bin Person of Color. Und das ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die eben nicht zu der weißen Norm gezählt werden. Menschen, die schon als Kind gefragt worden sind, sag mal, wo kommst du eigentlich wirklich her?
War das für dich befreiend, irgendwann so einen Begriff für dich zu haben, mit dem du dich identifizieren kannst?
Ja.
Du hast ein Buch geschrieben über eine Person of Color, über Jesus, der weiß gelesen wird. Das Buch heißt, Wie ist Jesus weiß geworden? Und du schreibst da drin, nicht mal ein Drittel der weltweiten Christenheit ist weiß und trotzdem prägt viele bis heute ein weißes Gottes- und Jesusbild. Ich meine, Jesus kommt aus dem Nahen Osten, er war Person of Color. Wie kommt das, dass wir Jesus weiß verstehen?
Das hat was mit Kolonialgeschichte zu tun, mit der Missionszeit zu tun. Wenn wir uns, ich arbeite ja bei der Vereinten Evangelischen Mission, 39 Mitglieder, 38 Kirchen in Asien, Afrika und Deutschland. Und wenn wir uns die Kirchen in Asien und Afrika anschauen, das sind ja alles Kirchen, die in der Kolonialzeit gegründet worden sind und eine europäische Kolonialgeschichte in sich tragen. Und europäische Menschen sind in den globalen Süden gegangen, haben missioniert und haben auch ihr Jesusbild mitgetragen. Und das Jesusbild in Deutschland oder in Europa war zu der Zeit auch schon weiß und europäisch. Mhm. Das kam im Mittelalter schon gut an, weil das sah weniger jüdisch aus und hat seinen Ursprung in der Zeit so, wo man angefangen hat, sich Bilder über Jesus zu machen. Und das war nicht direkt nach seinem Tod, Auferstehung und nach Himmelfahrt und so. Weil da galt ja erstmal ein Bilderverbot. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo man doch wissen wollte, wie er ausgesehen hat. Und das war eine Zeit, in der wichtig war, die Funktion der Person darzustellen und nicht, wie sie tatsächlich ausgesehen haben. Und Funktion sollte sein, er sollte möglichst göttlich aussehen. Welche Gottesvorstellung hatte man da, griechische Gottheiten, Zeus und so weiter. Deswegen weißes Gewand, bisschen längere Haare. Und dann wurde das eben so übers Mittelalter, Versklavungszeit, Kolonialzeit, Nazizeit immer so weitergetragen. Jesus wurde ja auch als Arier dargestellt. Und ich weiß, das führt manchmal so ein bisschen auch bei Menschen so auf Widerstand, aber letztendlich ist es der weiße Jesus auch, den die Nazis auch mochten, den wir so auch in die Welt getragen haben. Und das ist schon etwas, wo ich finde, da müssen wir drüber sprechen, weil sich das so komisch auch anfühlt, wenn man in Indonesien steht und dann ist da eine Kirche, der weiße Jesus mit dem brennenden Herz vor der Brust, solche Bilder kennen wir ja auch, oder in Kiswahili Kinderbibel, der blonde Jesus.
Ja. Das ist schrecklich. Gleichzeitig hat sich aber dieses Bild ja bei uns allen auch so eingebrannt.
Mhm. Bei mir auch.
Wie reagieren denn die Menschen, wenn du jetzt bei Vorträgen bist oder du machst Lesungen, machst Workshops, wenn du ihnen sagst, euer Jesus ist übrigens nicht weiß gewesen?
Auf der einen Seite ist das schon auch Verständnis, weil, na klar, Jesus kam aus dem Nahen Osten. Ich meine, Jesus von Nazareth, geboren in Bethlehem. Wie soll er denn ausgesehen haben? Der sah vermutlich mehr so aus wie ich als wie du. Also als Mann dann. Mhm. So auf der kognitiven Ebene verstehen Menschen das schon. Und dann kommt so die Gefühlsebene, so nach dem Motto, will sie mir jetzt meinen Jesus wegnehmen. Mhm. Und das will ich ja überhaupt nicht. Ich sage auch gar nicht, dass ich habe diesen europäischen Jesus ja auch in meinem Kopf. Ich bin doch auch so geprägt. Ich stelle mir auch manchmal Gott als Mann vor und dann ist mir klar, naja, Gott ist jetzt kein Mann, aber auch keine Frau. Gott ist halt Gott. Gott hat eigentlich kein Geschlecht. Und trotzdem habe ich ja auch dieses Bild so in mir, weil ich so geprägt bin. Mir geht es nicht darum, Menschen zu beschämen oder zu beschuldigen, sondern sich Dinge bewusst zu machen. Und gleichzeitig stößt es auf sehr viel Abwehr. Und Leute reagieren dann im zweiten Moment häufig so, dass sie sagen, naja, aber man wollte Gott halt so darstellen, wie wir aussehen. Nicht. Okay, wer ist denn bei dem Wir jetzt nochmal mit gemeint? Ich ja nicht. Und dann kommt, naja, aber wir in Deutschland, wir sind ja nun mal weiß. Ja, aber Jesus sieht ja überall auf der Welt so aus. Ja, aber es gibt auch Krippenfiguren in Ghana, da ist der Jesus schwarz. Okay, wir haben die Ausnahme gefunden. Aber so der Mainstream ist weiß, europäisch.
Wo begegnet dir Rassismus im kirchlichen Alltag denn noch konkret? Wo darf die Kirche noch arbeiten?
An ihrem großen Wir. Wir helfen den Geflüchteten. Wir helfen den Armen. Das ist alles gut gemeint. Ich möchte das gut gemeinte, das sehe ich wirklich auch als etwas in der Kirche, was ich gut finde. Und gleichzeitig ist in diesem Wir, in einer multidiversen Gesellschaft, in der fast die Hälfte aller Kinder Migrationshintergrund haben, in der fast ein Viertel aller Menschen oder mehr als ein Viertel aller Erwachsenen Migrationshintergrund haben, die sind nicht alle muslimisch. Ne? Ungefähr 6% in Deutschland der lebenden Menschen sind muslimisch. Das kommt auch manchmal so als Gegenargument. wir wollen als Kirche überleben, wir wollen Gesellschaften ansprechen. Aber wenn wir aus einer Perspektive Kirche gestalten, die weiß ist, akademisch ist, ihre Tradition beibehält und aus sich irgendwie nicht so öffnet für die Vielfalt, in dem, wie sie das Wir auch benennt, dann ist das ein Problem. Und so können wir unsere Gesellschaft nicht ansprechen. Und da sage ich halt, das müssen wir ändern. Wir müssen das Wir ändern. Wir müssen mehr Leute mit an den Tisch holen und mal gemeinsam überlegen, mit Menschen, die so Lebenserfahrungen haben wie ich, aber auch viele andere. Ich habe ja auch nicht die Lebenserfahrung zum Beispiel meines Vaters. Mein Vater, der ist nicht in Deutschland geboren, der ist nicht muttersprachlich. Das ist nochmal was ganz anderes auch. Aber auch die Menschen wollen wir ja ansprechen als Kirche.
Es ist ja ganz schwierig, überhaupt über Rassismus zu sprechen, ohne dass Menschen in Abwehr gehen. Das ist ja in der Kirche so, das ist in der Gesellschaft so. Ich erlebe das aber auch tatsächlich in Freundschaften so. Also man klammert das Thema gerne aus. Was können wir denn machen? Wie können wir darüber sprechen, ohne dass wir so eine Distanz zwischen uns schaffen?
Ich glaube, es ist viel wichtiger, sensibel und wohlwollend miteinander zu sprechen, als jetzt knallharte Fakten miteinander auszutauschen. Und immer wieder deutlich zu machen, ich sehe dich mit der Abwehr auch, mit dem Gefühl von, ich will aber nicht rassistisch sein. Und daran auch anzuknüpfen, meinem Gegenüber erstmal auch zu glauben, dass er oder sie nicht rassistisch sein wollen. Und dann auch der Person das spürbar zu machen, dass man nicht rassistisch sein will. Und so halt wohlwollend und ohne Beschämung, ohne Schuld miteinander ins Gespräch zu kommen.
Sagt Sarah Wetterer. Danke, Sarah, fürs Dasein. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.